Ja, ich mache mal einen ganz kurzen Test. Wer war denn vor 2 Tagen nicht da? Oha, ich habe es befürchtet, ja. Also wir haben eigentlich vor, nur eine ganz kurze Einführung nochmal zu machen von dem, was war. Und dann den Schwerpunkt aufs Gespräch in den Gruppen zu legen. Ich versuche das jetzt nochmal so zusammenzukriegen, dass sich die da waren, nicht langweilen. Und die anderen, die nicht da waren, doch ein bisschen was hören, was wir so was uns beschäftigt hat. Und sonst eben, wie gesagt, ist der Schwerpunkt auf dem Gespräch. Ich möchte eine Zusammenfassung, eine kurze machen, dann auch noch einen Text lesen und dazu auch noch ganz kurz was sagen. Aber das dauert alles nicht lang. Wie gesagt, der Schwerpunkt ist heute woanders. Ich habe im Grunde 4 biblische Texte angeguckt und beschrieben, wo Menschen beeindruckt von Gott auf andere Menschen zugehen und ihnen die Botschaft sagen und ihnen sagen, was sie glauben und bekennen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der erste Text stand im ersten Buch Mose 12. Da ging es um Abraham. Und ich weiß nicht, ob ich überzeugen konnte, meiner Ansicht nach ist Abraham so der erste Missionar, von dem wir in der Bibel lesen. Er missioniert ganz anders, als man sich das so vorstellt, aber er ist einer, der eben eine Sendung hatte und dann in das Land geht, das Gott ihm zeigt. Und dann stellt er auf einmal fest, hoppla, das Land ist ja gar nicht frei, da wohnen ja schon welche, da wohnen die Kanaaniter schon drin. Und die haben einen völlig anderen Glauben als er. Aber das schreckt ihn nicht, sondern er sucht die Begegnung, er zieht ganz weit in das Land, wie es dann heißt, und dann baut er Gott einen Altar und betet Gott an. Und er baut den Altar nicht irgendwo, sondern er baut ihn neben der Eiche More, und die Eiche More ist so ein kanaanitischer Orakelbaum, also ein Kultheiligtum, kann man sagen. Abraham hat keine Berührungsängste, sondern er hält sich da auf, wo wirklich was anderes geglaubt wird, aber er macht auch gleichzeitig klar, was er glaubt. Zelten oder beten an den Orakelbäumen der Gesellschaft, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe mich gefreut, dass ich eben noch vor der Veranstaltung ganz kurz einen Artikel unter die Nase gehalten bekam von unserer Gemeinde in Bremerhaven. Das ist ja so die Gemeinde, die im Moment unheimlich von sich reden macht, mit Pastor Christian Elle. Und die praktizieren genau das. Die gehen ganz oft nach draußen, die feiern Gottesdienste am Deich oder in einem Museum oder wo auch immer, da wo sich die Leute treffen, um einfach klar zu machen, da wo die Leute sind, da sind auch wir. Und hier an dieser Stelle bekennen wir unseren Glauben. Und das ist ganz, ganz interessant, erstmal das zu verfolgen und dann auch selber zu überlegen, was könnte das für uns bedeuten? Wo sind vielleicht Punkte, wo wir unseren Glauben bekennen können? Wo können wir mal mit unseren Gottesdiensten auch nach außen gehen? Wo können wir klar machen, da wo die Leute sind, da sind wir auch. Und da wollen wir aber auch klar machen, was wir glauben. Das finde ich, lebt Abraham in einer ganz beeindruckenden Weise vor. Und das kann man auch versuchen zu transferieren in unseren Kontext, in unser Leben und was das für uns bedeutet. Also eine große Herausforderung, aber auch gleichzeitig eine Riesenaufgabe. Der zweite Text war Lukas 19, der Klassiker Zachäus. Und Klassiker haben ja immer das Problem, dass man alle schon weiß über sie. Zachäus will natürlich sehen, deswegen geht er auf den Baum. Aber ich glaube auch, Zachäus möchte gesehen werden, von Jesus gesehen werden. Und Jesus schaut ihn dann auch an und er nimmt ihn ganz anders wahr, als ihn die Leute so drumherum wahrnehmen. Er schaut ihm nämlich ins Herz. Anna Bleppo steht da im Griechischen. Er durchschaut ihn, er sieht ihn an als den Mann, der nicht nur vordergründig ist, sondern was einfach auch da ist. Er sieht ihn an mit seiner Sehnsucht, vielleicht auch mit seiner Scham, dass er manchmal das Gefühl hat, auch mein Leben ist nicht optimal, das müsste sich ändern. Jesus sieht ihn an und dieser Blick, der trifft ihn dermaßen, den Zachäus, dass er sein Leben verändert und ein ganz neuer wird. Ich denke immer bei dieser Geschichte von Zachäus, was so ein Blick Jesu bewirkt, auch wenn man überlegt, was Zachäus dann tut, dass er eben seinen Besitz teilt, dass er großzügig wieder abgibt. Einmal von Jesus getroffen, einmal so eine Begegnung, einmal durchschaut und es verändert das Leben total. Und das beeindruckt mich immer wieder an dieser Geschichte von Zachäus, auch wenn ich sie, weiß nicht wie oft, schon gelesen und gehört habe. Trotzdem finde ich das immer wieder sehr beeindruckend und sehr ergreifend. Der dritte Text war 1. Korinther 9, Verse 16 folgende. Der Apostel Paulus, er spricht ganz, ganz offen von seinen Zwängen. Er steht unter einem Evangelisationszwang, wie er das nennt. Und das ist aber nichts Negatives, sondern ist im Grunde das Bedürfnis, dass er über das reden möchte, was sein Leben ausmacht. Und das ist ja auch etwas Natürliches. Das, was mich beschäftigt, was mich prägt, was mich interessiert, darüber rede ich. Und für Paulus war eben seine Bekehrung das zentrale Erlebnis seines Lebens. Und das bringt er immer wieder zur Sprache. Und das ist wie so ein Zwang, aber etwas, wenn er darüber redet, auch was ganz Erleichterndes. Und Paulus tut das aber nicht kopflos, sondern er versucht immer wieder anzuknüpfen an den Kontext, in dem er steht und an die Situation, in der die Leute sind. Und dann wird er eben den Juden, wie er es sagt, ein Jude und versucht dann zu argumentieren, wie die Leute es verstehen können. Und er wird denen ohne Gesetz wie einer von denen, die ohne Gesetz sind, und versucht auch sich hineinzudenken, wie die Menschen irgendwie das auffassen könnten und begreiflich machen könnten. Und er wird den Schwachen ein Schwacher, er wird dann, sagt er, sogar allen alles, um auf einige Art und Weise einige für Christus zu gewinnen. Also Paulus passt die Botschaft nicht an, aber die Art und Weise, wie er auf die Leute zugeht. Da kann man wirklich, wenn man die Apostelgeschichte liest, förmlich spüren, wie er schaut, in was für einem Kontext leben die Leute und wie kann ich hier anknüpfen, wie kann ich hier das Evangelium verständlich machen, so dass die Leute das auch akzeptieren können und so, dass sie das auf sich auch auf sich zulassen können. Und der vierte Text war dann noch diese wunderschöne Geschichte mit dem Kämmerer und mit Philippus, Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte macht klar, dass unser Leben nicht zufällig ist, sondern von Gott gewollt, und jede Situation, ob sie nun gut oder schwierig ist, ist immer auch eine Begegnungsmöglichkeit mit Gott. Und ich glaube, mit einem Leben, von dem man weiß, es ist nicht zufällig, kann man ganz anders umgehen, als wenn man immer meint, uns regiert der Zufall. Apostelgeschichte macht eigentlich ganz klar, unser Leben ist nicht zufällig. Und Philippus bekommt von Gott einen Auftrag, der überhaupt nicht erklärt wird. Gott sagt ihm einfach, jetzt geh mal da hinten auf die Landstraße und warte mal ab, was passiert. Und Philippus akzeptiert das und geht dahin und weiß überhaupt nicht, was ihm jetzt widerfährt. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich denke, Gott gibt uns in unserem Leben manchmal so Impulse, wo er sagt, wo wir auch spüren, das sollen wir jetzt tun. Und wir wissen eigentlich nicht, warum. Das erklärt uns Gott auch gar nicht. Das entwickelt sich manchmal dann erst in den Begegnungen, in dem, was dann passiert. Und bei Philippus ist das auch so, er weiß nicht warum, aber er trifft dann eben den Kämmerer. Und der Kämmerer liest in der Heiligen Schrift und versteht sie nicht. Und Philippus setzt sich dann zu ihm auf den Wagen. Sie reisen ein Stück gemeinsam. Und dann kann Philippus ihm erklären, worum es geht, und kann ihn zu Jesus Christus führen. Und das ist etwas ganz Beeindruckendes. Und dann heißt es, nachdem der Kämmerer zieht seines Weges fröhlich. Und das ist ja auch eine große Frage, die wir immer haben, die Suche nach dem Glück und wie kann man fröhlich sein und wie kann man glücklich sein. Diese Geschichte ist ein sehr schöner Bericht, wie man glücklich werden kann, wie ein Mensch seines Weges fröhlich ziehen kann. Und Philippus wird dann regelrecht von Gott wieder woanders hingesetzt. Und das macht auch klar, dass die Begleitung nicht immer von Menschen nicht immer über Jahre gehen muss, sondern dass manchmal auch Momente sind, wo wir von Gott einen Auftrag bekommen, jemanden zu begleiten, und dass das dann auch vielleicht schon abgeschlossen sein kann. Dass es vielleicht eine Situation ist, wo wir das von Gott bekommen und wo wir dann merken, irgendwann ist das auch wieder zu Ende und dann gibt es wieder neue Aufgaben. Philippus geht auf die Landstraße und begegnet dem Kämmerer, und dann heißt es eben so schön, dann fragt der Kämmerer, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und das ist natürlich der Idealfall von Bekehrung, muss man sagen. Wenn der Impuls von jemand selber kommt. Also wenn jemand selber sagt, so, jetzt möchte ich getauft werden. Und das ist ja immer die Frage so mit der Entscheidung. Wie gehen wir damit um? Wie sollen wir Menschen ermutigen, sich zu entscheiden? Und wie gesagt, das ist der Idealfall hier, dass das vom Kämmerer selber kommt. Das, was wir erfahren, ist ja oft anders. Und das ist ja immer etwas, wo wir so das Gefühl haben, das ist schwierig, damit umzugehen. Wie macht man das denn? Und ich denke auch, wichtig ist, und das können wir aus der Apostelgeschichte lernen, wir können niemand und sollen es auch nicht zwingen. Aber ich denke, dieses Angebot zu machen, ist etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Gutes. Dieses Angebot zu machen, zum Glauben zu finden, eine Entscheidung zu treffen, ist etwas, was ich für etwas Wichtiges halte und für etwas Bedeutsames. Wie man das macht, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Man muss vielleicht wirklich tatsächlich, wie bei Zachäus auch, versuchen, sich in die Menschen hineinzudenken und zu fühlen, was sie brauchen. Also wir machen bei uns auf dem Bezirk immer so Kinderbibelwochen. Da haben wir auch lange überlegt, kann man Kinder schon sagen, sie sollen sich für Jesus entscheiden? Oder muss man noch warten, bis sie erwachsen sind? Oder wie macht man das denn? Und wir haben dann versucht, bei den älteren Kindern in der Gruppe ihnen so eine Karte vorzulesen, wo so ein Gebet, so ein Übergabegebet drinsteht. Und einfach gesagt, wer das möchte, kann das tun, kann das unterschreiben. Und sonst ist es einfach ein Angebot. Aber es ist völlig frei. Und wir haben damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das sind pro Kinderbibelwoche, sind das vielleicht 1-2 Kinder. Aber bei denen habe ich eine andere, es ist sehr authentisch und es ist gut. Was ich auch für was Wichtiges halte, ist bei Leuten, die jetzt wirklich schon alt sind, betagt sind, die vielleicht so auf ihr Ende zugehen und da vielleicht auch nochmal mit ihrem Leben nochmal irgendwie nochmal ins Reine kommen wollen. Dass für die das manchmal auch eine Riesenhilfe ist, wenn man ihnen sowas anbietet. Und in einer unserer Gemeinden, die wir haben, gibt es so eine, das finde ich auch sehr gut, so eine Seelsorge-Ecke. Im Gottesdienstraum hinten in der Ecke stehen so zwei Sessel. Und da, wer sich da reinsetzt in den Sessel, signalisiert immer, ich habe ein seelsorgerliches Anliegen. Und da gibt es auch die Möglichkeit zur Lebensübergabe. Und es gibt immer einen aus der Gemeinde, der sich auch im Rahmen der Bekanntmachung vorstellt und sagt, ich bin hier heute für die Seelsorge zuständig. Und wenn da jemand im Sessel sitzt, dann setzen sich die für die Seelsorge zuständig sind, mit dazu. Und wenn die anderen alle draußen sitzen und Kaffee trinken, dann haben die wirklich auch Ruhe und die Möglichkeit, nochmal sehr eingehend zu reden und auch, wenn sie wollen, eben eine Lebensübergabe zu machen. Das Angebot besteht auch. Das finde ich immer sehr gut, weil man da auch nochmal wirklich direkt an den Gottesdienst anknüpfen kann. Sonst ist es ja immer ein bisschen schwierig, und aber das ist eine Chance, wo ich denke, und das ist ganz frei. Also wer sich da hinsetzt, der signalisiert, ich habe Interesse dran. Und wenn sich keiner hinsetzt, dann ist auch gut. Aber das ist einfach ein ganz, ganz offenes Angebot. Zur Lebensübergabe noch eine andere Sache, wo ich denke, das wird vielleicht viel zu selten thematisiert. Für mich ist auch das Abendmahl so eine Chance zur Lebensübergabe. Das kann man vielleicht auch mal sagen, ja, dass Gott uns sich da unser Gastgeber ist, dass wir da mit Gott in Verbindung treten, dass wir an den Tisch des Herrn kommen. Ja, das ist auch eine Chance. Man kann das da, man kann sein Leben auch da Jesus übergeben. Jesus ist unser Gastgeber, lädt uns ein. Ein Theologe hat mal gesagt, Christen sind Reiseleiter in die Geheimnisse Gottes. Da habe ich zunächst mal gedacht, was soll das denn? Aber im Grunde finde ich das eigentlich ziemlich stark bei näherem Nachdenken. Wir sind Reiseleiter in die Geheimnisse Gottes. Die zur Reise anmelden, eine Reise buchen müssen die anderen. Die Reise antreten müssen auch die anderen. Aber dann ist vielleicht unsere Chance, die Leute auch einzuweisen, wie so ein Reiseleiter in die Geheimnisse Gottes und ihnen das zu zeigen auch, was Gottes Geheimnisse sind und was Gottes Größe ist. Und das ist vielleicht auch so. Ich glaube, dass Philippus hier nichts anderes war als so eine Art Reiseleiter. Und die waren ja auch nicht umsonst unterwegs. Und er hat ihnen diese Wegbegleitung genutzt und hat eben diese Reise dann auch, die Heimreise des Kämmerers, begleitet und die Schrift ausgelegt. Also ich glaube tatsächlich, dass wir so auch so Reiseleiter sein können und das auch sein sollen für Menschen. Das ist die ganz kurze Wiederholung. Und jetzt möchte ich noch zu was anderem kommen, das man, finde ich, eigentlich sagen müsste. Es gibt natürlich auch die Erfahrung, dass wir Menschen einladen zu Jesus oder zum Gottesdienst oder zur Bibelstunde und die kommen nicht. Das ist ja ziemlich realistisch. Ich habe das einmal erlebt, dann ist die Frage, wie hartnäckig sind wir denn? Ja, also ich habe es einmal erlebt von einem, der war unglaublich hartnäckig. Da weiß ich auch nicht, ob ich das so gemacht hätte und ob das immer Erfolg hat. Das war einer, der punktuell mal zu uns in die Bibelstunde kommt. Und dann kam er und sagt, heute habe ich noch einen eingeladen und ich gehe davon aus, dass der kommt. Das ist ganz wichtig für den, dass er heute da ist. Die Bibelstunde fing an, er kam nicht. Und dann wurde der immer unruhiger, der eingeladen hat. Und dann pirschte der wirklich, also was macht denn der jetzt? Pirschte raus, fing an zu telefonieren, rief den an, sagte, du musst kommen und so. Und der kam dann tatsächlich. Aber das ist die Ausnahme, würde ich mal sagen. Paulus und Jesus haben auch die Erfahrung gemacht, dass Leute dann ihre Botschaft nicht hören wollten. Wie Leute darauf reagieren, ist ganz unterschiedlich. Manche sagen das klar, ich will nicht. Andere, und das ist wahrscheinlich meistens so, die sagen, ja, vielleicht komme ich, und dann kommen sie eigentlich doch nicht. Als Jugendliche habe ich das mal erlebt, dass wir intensiv in der Fußgängerzone, wir hatten uns richtig auch so gut vorbereitet, in der Fußgängerzone dann eingeladen haben mit Traktaten und allem drum und dran zu einer Veranstaltung. Es kam echt niemand. Und wir waren total frustriert. Heute würde ich sagen, das war keine Niederlage, sondern vielleicht eine Herausforderung, es nochmal anders zu versuchen. Das ist das Problem, dass wir immer das Gefühl haben, wenn keiner kommt, dann liegt das an uns. Ja? Aber so ist das nicht. Und es gibt eben dieses wunderschöne Gleichnis vom großen Abendmahl oder vom großen Gastmahl in Lukas 14, das ich jetzt nochmal lesen möchte. Jesus aber sprach, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Also besonders geschickt ist der Gastgeber ja nicht. Ne? Wer macht das schon? Erst kochen und dann einladen. Taktisch eigentlich ein grober Fehler, würde ich mal sagen. Ja? Also er hätte sich das ersparen können. Warum macht er das? Ich denke, er war so überzeugt von seinem Fest, dass er meint, die Leute müssten einfach kommen. Er war der Meinung, es gibt nichts Besseres. Und deswegen hat er erst gekocht und dann eingeladen. Aber das, was er erfährt, ist eine Enttäuschung. Keiner seiner geladenen Gäste folgt seiner Einladung. Man muss sagen, wenn ich es jetzt übertragen will, Zielgruppe verpasst. Die Zielgruppe, die er hatte, das haben wir ja manchmal auch so, wenn wir einladen, wir haben eine Zielgruppe. Die Zielgruppe kommt nicht. Auch nicht einer. Und wenn ich mir die Gründe für die Absagen angucke, dann muss ich sagen, das ist auch nicht überzeugend, warum die Leute absagen. Der Erste will eigentlich nicht einen Acker kaufen und steht in Konkurrenz mit jemand anderem, sondern er hat den Acker schon. Er hat den schon gekauft. Dem schnappt ihn keiner mehr weg. Aber jetzt will er nochmal hingehen und sich diesen Acker nochmal angucken, sich vielleicht freuen, dass er so einen guten Kauf gemacht hat. Das hätte er auch zu einem anderen Zeitpunkt machen können. Und das Gleiche gilt für den Menschen mit den Ochsen. Er hat seine 10 Ochsen schon gekauft. Auch die schnappt ihm keiner weg. Aber jetzt will er vielleicht nochmal gucken, ob die alle gesund sind und so fit, wie er sich das erhofft hat. Und deswegen lässt er die Feier sausen. Und der Dritte hat auch nicht gerade Hochzeit, sondern ist schon verheiratet. Aber er ist wohl jung verheiratet und deswegen braucht er keine weiteren Argumente. Das ist der Einzige, der wirklich keine Argumente mehr anbringt. Bei allen dreien handelt es sich nicht um Leute, die irgendwelche dringenden anderen Termine hätten, sondern sie haben einfach was Besseres vor. Sie haben eine Alternative, von der sie meinen, das ist vielleicht besser. Also komme ich mal nicht zu der Feier, sondern mache die Dinge, die ich mir so gerade privat vorgenommen habe und von denen ich meine, sie sind gut. Wenn Menschen unserer Einladung zu Jesus nicht folgen, dann heißt das nicht, dass unser Angebot falsch ist. Das muss man sich mal klar machen. Unser Angebot ist nicht falsch. Es liegt auch nicht daran, dass unsere Gottesdienste so langweilig sind und so wenig inspirierend und dass unsere Hauskreise vielleicht nicht richtig ziehen. Lange war es das Thema, und ich denke auch zu Recht, Gottesdienste zu optimieren. Ich denke, das ist ein gutes Anliegen. Aber wenn die Leute nicht kommen, dann können die Gottesdienste noch so optimal sein. Wenn die Menschen der Einladung nicht folgen, dann haben wir als Christen ja ganz oft das Gefühl, wir sind schuld. Ja. Und das liegt an uns, dass wir irgendwie das nicht richtig rüberbringen oder dass wir hier einfach nicht relevant sind mit unseren Anliegen oder so. Aber das ist nicht so. Es gibt natürlich auch Leute in Gemeinden, ich weiß nicht, ob es die bei Ihnen gibt, die sagen, die Leute können ja nicht kommen, solange die anderen da in der Gemeinde noch sind. Aber auch das ist nicht wahr. Jesus nimmt uns diesen kompletten Druck raus. Er sagt aber, es gibt Leute, die wollen nicht mitfeiern. Die haben was anderes zu tun. Die kommen nicht. Und interessant ist nun, was folgt. Der Hausherr sagt das Fest nicht ab. Er friert sein Essen auch nicht ein. Er sucht sich eine andere Zielgruppe. Wenn er die er ursprünglich mal erreichen wollte, nicht kriegt, dann überlegt er sich, ob es vielleicht andere gibt, die jetzt im Moment offener werden für diese Einladung. Die jetzt sich vielleicht wirklich einladen lassen. Und er sieht sie in denen, die bedürftig sind, die schwach sind. Man kann aber vielleicht auch sagen, in denen, deren Leben gerade nicht so richtig funktioniert, die vielleicht in Krisen sind, die vielleicht einfach vor Veränderungen stehen, die sie nicht verkraften. Und er glaubt, dass diese Menschen der Einladung folgen. Vielleicht gibt es ja auch welche, die sich richtig freuen würden, wenn sie mal eingeladen werden zu so einem Gastmahl. Wir werden uns damit arrangieren müssen, dass es immer wieder Männer und Frauen gibt, die vielleicht in ihrer gegenwärtigen Lebenssituation, in der sie gerade sind, Gott nicht brauchen. Und die sagen, ich bin gesund, ich bin wohlhabend, ich habe alles, was ich zum persönlichen Glück brauche, also folge ich dieser Einladung nicht. Aber es kann auch sein, dass sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen, dass sie diese Einladung noch im Ohr haben und dass sie vielleicht dann doch auch da anknüpfen, dass sie mal angesprochen wurden. Deswegen sind auch diese Einladungen, wo wir uns einen Korb holen, nicht umsonst. Sondern wir haben uns mal grundsätzlich geoutet und wir haben grundsätzlich diese Einladung ausgesprochen und vielleicht, keiner weiß das so genau, kommen die Leute ja doch nochmal drauf zurück, denn nicht immer werden sie persönlich so glücklich sein und nicht immer wird sich der Mensch über seine Ochsen freuen, wenn er sie mal ein paar Jahre im Stall stehen hat. Die Bibel hält uns vor Augen, es gibt die anderen auch. Es gibt Sehnsüchtige, es gibt Kranke, es gibt Fremde, es gibt Menschen, in deren Leben was zerbrochen ist. Wir haben ja den Ewigkeitssonntag jetzt und es gibt Menschen, die trauern, es gibt Verletzte, es gibt Leute, bei denen Beziehungen kaputt gegangen sind. Die Aufzählung kann man lange fortsetzen. Es gibt viele, die kommen würden, wenn sie eingeladen werden. Machen wir es wie der Gastgeber in dem Gleichnis. Laden wir fröhlich unsere Zielgruppen ein. Aber es kann sein, dass sie nicht alle kommen. Dann ist die Qualität unserer Einladung keine schlechte. Sondern dann geht es darum, vielleicht die Einladung nochmal in eine andere Richtung zu formulieren. Eines ist klar. Die Feier ist gut. Und das wird immer wieder in der Bibel, auch bei diesem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Die Saat ist gut, nur sie fällt nicht immer an gute Stellen. Aber die Qualität der Saat ist gut. Die Qualität des Evangeliums ist die, dass es nichts Besseres gibt. Die Qualität der Botschaft Jesu ist die, dass es nichts Besseres gibt. Es liegt nicht an den Inhalten, es liegt nicht an unserer Botschaft. Sondern es liegt daran, dass Menschen einfach in Phasen sind, wo sie nicht offen sind dafür. Deswegen können wir die gute Botschaft, die beste Botschaft, die es gibt, trotzdem fröhlich weitersagen und vielleicht einfach gucken, ob wir nochmal woanders ansetzen. Die Qualität der Einladung ist gut. Und dazu möchte ich immer wieder Mut machen, auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, die Leute folgen unseren Einladungen nicht oder sind nicht ansprechbar oder nicht erreichbar. Ich möchte Mut machen, weil das, was wir zu verkündigen haben, das Beste ist, was Menschen passieren kann.